Hallo und schön, dass du dabei bist. Es gibt einen Satz, den ich jeden August bekomme. Jedes Jahr seit 16 Jahren in fast identischer Formulierung. Im Urlaub war alles gut, 2 Tage zu Hause und es ist wieder da. Der Kloß, das Räuspern, das Brennen hinten im Hals. Und meistens steht hinter diesem Satz kein Fragezeichen, sondern ein Urteil. Dann liegt es wohl an mir, an meinem Leben, an meinem Alltag. Und ich werde das nie loswerden, solange ich nicht ein völlig anderes Leben führe. In den letzten beiden Folgen dieser Sommerserie ging es um den umgekehrten Fall, darum, dass Beschwerden im Urlaub zurückkommen und darum, was Hitze, Klimaanlage und Speichel damit zu tun haben. Heute geht es um den Spiegelfall und der ist inhaltlich der interessantere von beiden. Denn ich will dir in dieser Folge nicht erklären, warum es zu Hause wieder losgeht. Das wäre eine Aufzählung und Aufzählungen helfen dir nicht weiter. Ich will dir zeigen, wie du diese Beobachtung auswertest, weil du gerade, ohne es geplant zu haben, das sauberste Experiment gemacht hast, das dir in diesem Jahr zur Verfügung stand. Die meisten Menschen werfen die Daten weg, weil sie sie für eine Niederlage halten. Das ist ein Fehler, den ich heute gern abstellen möchte. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Fangen wir mit etwas an, das dir vielleicht erstmal gegen den Strich geht. Erstens, der Urlaub allein beweist gar nichts. Der Urlaub für sich genommen ist als Beweis wertlos. Ich weiß, das klingt hart, wenn du gerade 2 Wochen beschwerdefrei warst und dieses Gefühl noch in dir trägst. Aber bleib kurz bei mir. Was ändert sich, wenn du in den Urlaub fährst? Du isst anders, du isst zu anderen Zeiten, du isst wahrscheinlich weniger nebenbei. Du bewegst dich mehr. Du sitzt weniger, du schläfst länger. Du trinkst mehr, weil es warm ist oder weniger, weil du unterwegs bist. Du hast keinen Terminkalender, niemand will etwas von dir und deine Atmung ist eine andere, weil dein Körper nicht den ganzen Tag in leichter Anspannung sitzt. Das sind grob gezählt 10 Variablen, die gleichzeitig kippen. In der Wissenschaft nennt man so etwas ein konfundiertes Design. Wenn du 10 Dinge gleichzeitig änderst und danach ein Ergebnis siehst, weißt du nicht, welches der 10 Dinge das Ergebnis gemacht hat. Du weißt nur irgendetwas davon. Deshalb ist der Satz, im Urlaub kann ich alles essen, so unbrauchbar. Er stimmt insofern, als du im Urlaub Dinge gegessen hast, die zu Hause Beschwerden machen. Aber er beweist nicht, dass Ernährung egal ist. Er beweist nur, dass Ernährung unter Urlaubsbedingungen anders wirkt. Das ist etwas völlig anderes und das ist übrigens auch der Grund, warum manche Menschen nach dem Urlaub ihre Ernährung komplett über den Haufen werfen und 3 Wochen später sehr enttäuscht sind. Umgekehrt gilt dasselbe. Wenn du im Urlaub beschwerdefrei warst, beweist das nicht, dass es nur der Stress ist. Diese Deutung ist genauso vorschnell, sie klingt nur moderner. Der Urlaub allein ist also Rauschen, ein ausgesprochen angenehmes Rauschen, aber eben Rauschen. Interessant wird es erst durch etwas, das kaum jemand als Teil des Experiments betrachtet, die Rückkehr. Stell dir kurz vor, du hättest das absichtlich gemacht. Du hast 10 Bedingungen gleichzeitig geändert und 2 Wochen laufen lassen. Dann hast du dieselben 10 Bedingungen wieder zurückgestellt. Auf einen Schlag, an einem einzigen Tag, ohne Übergang. Und du hast beide Male beobachtet, was mit deinen Beschwerden passiert. Das ist kein Rückfall, das ist ein Umschaltexperiment. Und es ist deutlich aussagekräftiger als der Urlaub allein, weil du jetzt 2 Richtungen hast statt einer. Die Auswertungsregel dafür ist erfreulich simpel. Was in beide Richtungen
Was war in
mitschaltet,
beiden
ist dein
Zuständen
Kandidat.
gleich?
Was in
Dein
beiden
Zwerchfell, deine
Zuständen gleich
Anatomie,
geblieben ist, kann den
eine
Unterschied nicht
eventuelle
verursacht haben,
Diatom.
Hernie.
Der zweite Satz ist der
Deine
wichtigere und
Medikamente,
der wird
sofern du
fast
sie
immer
durchgenommen hast.
übersehen.
Dabei
Deine
ist eher
Schilddrüse, dein
der
Alt
deine
aufräumt.
Grunderkrankung. All das war im Urlaub genauso vorhanden wie zu Hause und trotzdem war es im Urlaub still. Das heißt, diese Faktoren erklären nicht, warum es zu Hause laut ist. Sie können der Boden sein, auf dem das Ganze steht, aber sie sind nicht der Schalter. Ich weiß, wie oft die Hiatusherrn bei euch als Erklärung für alles herhalten muss. Wenn deine Beschwerden im Urlaub weg waren, ist sie es nicht. Zumindest nicht allein. Deine Hernie ist nicht mitgefahren und in Italien verschwunden. Und was schaltet mit? Da wird es individuell. Bei manchen ist es die Essenszeit, bei anderen die Sitzhaltung, bei wieder anderen der Schlaf. Und bei sehr vielen ist es etwas, das sich schlecht anfassen lässt. Das Ausmaß an Anforderung, unter dem das Nervensystem steht. Das klingt jetzt vielleicht nach einer bequemen Antwort, ist es nicht, und ich zeige dir später, warum sie sogar ziemlich unbequem ist. Vorher aber ein Wort dazu, was hier eigentlich passiert. Es gibt eine Übersichtsarbeit des amerikanischen Gastroenterologen Prakash Giavalli zur ösophagealen Hypersensitivität. Er beschreibt es so: Eine überempfindliche Speiseröhre hat eine gesenkte Schwelle für die Symptomwahrnehmung. Bei gleicher Reizstärke entstehen häufigere und intensivere Beschwerden als ohne diese Überempfindlichkeit. Und, das ist der Satz, um den es mir geht, die auslösenden Reize können mechanisch sein, chemisch oder emotional oder in Kombination. Mechanisch, chemisch, emotional. Das steht so in einer gastroenterologischen Fachzeitschrift, nicht in einem Achtsamkeitsratgeber. Und es erklärt, warum derselbe Schluck Kaffee zu Hause etwas anderes macht als am Meer. Nicht, weil der Kaffee anders wäre, weil die Schwelle eine andere ist. Einen Hinweis bin ich dir dabei schuldig. Diese Übersichtsarbeit bezieht sich auf die Speiseröhre, nicht auf den Kehlkopf. Der Übertrag ist plausibel, aber es bleibt ein Übertrag und das sage ich lieber deutlich, als es unter den Teppich zu kehren. Es gibt allerdings eine Arbeit, die genau bei stillem Reflux gemessen hat und die finde ich bemerkenswert. Patientinnen und Patienten mit Refluxbeschwerden wurden mit einem Fragebogen untersucht, der erfasst, wie stark jemand seine Speiseröhre und seinen Rachen beobachtet und wie viel Sorge er sich darüber macht. Gleichzeitig wurde bei ihnen die tatsächliche Refluxlast gemessen. 24 Stunden Impedanz-pH-Messung, also der harte apparative Befund. Das Ergebnis, die Beobachtungsintensität und die symptombezogene Angst hingen mit der Schwelle der Beschwerden zusammen. Die gemessene Refluxlast tat das nicht in gleichem Maße. Die Autoren formulieren das vorsichtig, aber deutlich. Für die Symptomwahrnehmung bei stillem Reflux könnten diese Faktoren wichtiger sein als die Refluxmenge selbst. Lass das kurz stehen. Das ist keine Aussage aus der Coaching-Ecke. Das ist eine Aussage, die mit Sonde gemessen wurde. Und sie bedeutet ausdrücklich nicht, dass dein Reflux nicht echt ist. Sie bedeutet, dass zwischen dem Ergebnis im Rachen und dem, was du davon spürst, noch eine Instanz sitzt. Und diese Instanz ist zu Hause anders eingestellt als am Meer. Die Geschwindigkeit verrät den Mechanismus. Jetzt kommt der Teil, der dir tatsächlich etwas in die Hand gibt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob die Beschwerden zurückgekommen sind. Die entscheidende Frage ist, wie schnell. Ich habe über 10 Jahre gesehen, dass sich das ziemlich zuverlässig in drei Muster sortieren lässt. Und ich sage ausdrücklich dazu, diese Einteilung stammt aus meiner Arbeit mit Betroffenen, nicht aus einer Studie. In dieser Form gibt es sie in der Literatur also nicht. Was es gibt, sind belastbare Belege für die Mechanismen an beiden Enden. Und die passen erstaunlich gut zusammen. Muster 1. Es ist sofort da, nach der Rückfahrt, beim Aufschließen der Wohnungstür. Am ersten Abend, bevor du überhaupt etwas gegessen hast, das du im Urlaub nicht auch gegessen hättest. Das kann keine Gewebeveränderung sein. Schleimhaut braucht Tage, nicht Minuten. Was hier passiert, ist eine Umschaltung der Wahrnehmungsschwelle, ausgelöst durch Kontext. Dein Nervensystem erkennt die Umgebung, in der es monatelang unter Anspannung stand und stellt sich darauf ein, bevor irgendetwas Konkretes passiert ist. Das ist keine Einbildung. Es gibt Untersuchungen aus der Konditionierungsforschung, in denen Probanden lernen, bestimmte Hinweisreize mit unangenehmen Empfindungen im Bauchraum zu verknüpfen. Kommt danach ein harmloser Reiz, aber mit dem gelernten Hinweisreiz davor verändern sich die Hirnaktivierungsmuster deutlich. Die Autoren deuten das so, dass Konditionierung mit viszeralen Signalen eher Hypervigilanz erzeugt als tatsächlich mehr Schmerz. Also mehr Aufmerksamkeit auf das Organ, nicht mehr Schaden am Organ. Wichtig auch hier, das waren gesunde Probanden und es ging um den Darm, nicht um deinen Kehlkopf. Ich übertrage, aber die Richtung ist stimmig. Was folgt daraus praktisch? Bei diesem Muster bringt dir eine Verschärfung der Ernährung nichts. Wirklich gar nichts. Du würdest ein Wahrnehmungsproblem mit einer Stoffwechselmaßnahme behandeln. Hier gehört die Arbeit an der Regulation hin. Atem, Zwerchfell, Vagus, Tagesstruktur. Muster 2, es kommt über 1 bis 3 Tage. Das ist das häufigste Muster und ehrlich gesagt das dankbarste, weil es sich am ehesten auf konkrete Dinge zurückführen lässt. In diesen ersten Tagen kehrt der Rhythmus zurück. Frühstück im Stehen, Mittagessen in 20 Minuten vor dem Bildschirm, Abendessen um 8:30, weil vorher nichts ging. 8 Stunden sitzen mit rundem Rücken und flacher Atmung. Und der Kaffee, der im Urlaub ein Genussmittel war und zu Hause ein Betriebsmittel ist. Und diese Dinge sind keine Kleinigkeiten, auch wenn sie so klingen. 2 Stunden zwischen letzter Mahlzeit und Hinlegen sind physiologisch etwas völlig anderes als 20 Minuten. Dazwischen liegt die Frage, ob dein Magen beim Hinlegen noch gefüllt ist oder nicht. 8 Stunden mit zusammengeschobener Bauchdecke sind etwas anderes als 8 Stunden aufrecht, weil sich der Druck im Bauchraum unterscheidet. Und flache, hohe Atmung über Stunden bedeutet, dass dein Zwerchfell seine Arbeit nicht macht. Weder die für die Atmung noch die für den Verschluss am Mageneingang. Hier lohnt sich das Hinsehen am meisten, nicht weil es die tiefgründigste Erklärung wäre, sondern weil du morgens etwas ändern kannst und übermorgen merkst, ob es das war. Diese Rückmeldung bekommst du bei keinem anderen Muster so schnell. Muster 3, es kommt schleichend über 1 bis 2 Wochen. Das ist das Muster, das am meisten verunsichert, weil es keinen Auslöser hat, auf den man zeigen könnte. Es wird einfach jeden Tag ein bisschen mehr. Hier ist tatsächlich Gewebe im Spiel. Es gibt solide Arbeiten zur Schleimhautbarriere bei Reflux, zu den erweiterten Zellzwischenräumen und zur Durchlässigkeit der Schleimhaut. Diese Barriere baut sich nicht in Stunden auf und nicht in Stunden ab. Sie folgt der Belastung mit Verzögerung. Wenn du 2 Wochen Entlastung hattest, hat sich dort etwas erholt. Und wenn die Belastung zurückkommt, geht es entsprechend langsam wieder in die andere Richtung. Bei diesem Muster ist die Ernährungsarbeit sinnvoll und wirksam. Beim Muster 1 wäre exakt dieselbe Maßnahme reiner Aktionismus. Und genau ist das ist der Wert, der die Latenz zeigt. Sie sagt dir nicht, ob du etwas tun sollst, sie sagt dir was. Der unromantische Teil. Jetzt kommt der Abschnitt, den ich mir selbst verordne, damit diese Folge nicht kippt. Es gibt in meiner Nische eine Tendenz, am Ende alles auf das Nervensystem zu schieben. Ich arbeite selbst intensiv damit, es ist eine meiner 4 Säulen und ich halte es für den am meisten unterschätzten Faktor bei stillem Reflux. Aber es ist nicht die Antwort auf jede Frage. Und wenn ich dir diese Folge ohne den folgenden Teil geben würde, wäre sie unehrlich. Einem erheblichen Teil der Menschen, die mir schreiben, ist die Rückkehr der Beschwerden genau das, wonach es aussieht. Die alten Gewohnheiten sind zurück. Im Urlaub hast du um 7:30 abends gegessen und bist danach noch eine Stunde spazieren gegangen. Zu Hause isst du um 9 und liegst um 10:30. Im Urlaub hast du zwei Kaffee getrunken, langsam und zum Frühstück. Zu Hause sind es vier und der erste kommt um 17:15 auf leeren Magen. Im Urlaub warst du täglich 2, 3 Stunden auf den Beinen. Zu Hause sitzt du 8 Stunden und die Bauchdecke ist dabei zusammengeschoben. Im Urlaub hast du getrunken, weil es warm war und immer eine Flasche daneben stand. Zu Hause fällt es dir um 4 Uhr nachmittags wieder ein und ein trockener Rachen ist bei stillem Reflux kein Nebenschauplatz. Darum ging es in der letzten Folge ausführlich. Im Urlaub hast du in einem anderen Bett geschlafen, vielleicht mit höherem Kopfteil, vielleicht mit mehr Kissen. Nichts davon ist mystisch, nichts davon braucht eine Theorie. Und für alles davon gilt, es ist deutlich schneller änderbar als ein Nervensystem. Deshalb mein Vorschlag zur Reihenfolge: Geh zuerst die banalen Dinge durch. Erst wenn du feststellst, dass die Rahmenbedingungen zu Hause eigentlich in Ordnung sind und die Beschwerden trotzdem zurückkommen, dann bist du beim Nervensystem. Und dann ist die Arbeit dort auch berechtigt und richtig. Andersherum verlierst du Monate. Fünftens, dann werde ich nur im Urlaub gesund. Bleibt der Gedanke, der bei fast allen irgendwann auftaucht, meistens nachts. Dann werde ich also nur im Urlaub gesund, dann müsste ich mein ganzes Leben umbauen. Diese Deutung möchte ich dir ausreden. Nicht aus Freundlichkeit, sondern weil sie sachlich nicht trägt. Der Urlaub hat nichts repariert. 2 Wochen sind zu kurz, um irgendetwas Strukturelles zu verändern. Was sich geändert hat, war die Summe der Belastung, unter der dein Nervensystem arbeitet. Die ist gesunken und daraufhin ist die Schwelle gestiegen. Als du zurückgekommen bist, ist die Belastung wieder gestiegen und die Schwelle wieder gesunken. Mehr ist da nicht passiert. Übrigens ist dieser Abfall so normal, dass er außerhalb der Refluxwelt gut untersucht ist. Es gibt Meta-Analysen aus der Arbeitspsychologie dazu. Urlaub verbessert Wohlbefinden und Gesundheit messbar und diese Verbesserung ist nach der ersten Woche zurück im Alltag statistisch nicht mehr nachweisbar. Bei Menschen ohne jede Refluxdiagnose. Das heißt, du beobachtest an dir nicht das Scheitern deiner Bemühungen, du beobachtest einen Effekt, den praktisch alle Menschen haben, nur dass er bei dir eine Adresse hat, an der er sich meldet, deinen Hals. Und daraus folgt etwas, das ich ziemlich erleichternd finde. Die Frage ist nicht, ob du dein Leben in einem Dauerurlaub verwandeln musst. Die Frage ist, welche 2 oder 3 der 10 Variablen bei dir den Ausschlag geben. Du musst nicht alle 10 zurückholen. Das ist der ganze Sinn dieser Auswertung. Was du in den nächsten Tagen festhalten solltest. Der Unterschied zwischen Urlaub und Zuhause ist gerade noch frisch. In 2 Wochen ist er weg, nicht weil du ein schlechtes Gedächtnis hättest, sondern weil sich der Alltag über die Erinnerung legt und alles wieder normal aussieht. Deshalb schreib jetzt auf, solange du beide Zustände noch nebeneinander im Kopf hast. 4 Dinge reichen. Erstens, wann genau kam es zurück? Nicht ungefähr, sondern so genau, wie du es hinbekommst. Erster Abend, dritter Tag. Oder war es die 2. Woche? Das ist deine Latenz und damit dein wichtigster Hinweis. Zweitens, welches Symptom war zuerst da? Das Räuspern, der Kloß, das Brennen, die Heiserkeit am Morgen? Die Reihenfolge ist bei den meisten Menschen stabil und die erste Meldung ist oft die empfindlichste Stelle. Drittens, was hast du im Urlaub gegessen, was du sonst weglässt und ohne dass es Beschwerden gemacht hat? Das ist ein Kandidat für eine Lebensmittelliste, die bei dir vielleicht zu streng ist. Viertens, welche 3 Dinge sind seit der Rückkehr wieder so, wie sie vorher waren? Nicht 10, 3. Die, die dir zuerst einfallen, sind meistens die relevanten. Was ich dir mitgeben möchte in 3 Punkten. Erstens, wirf die Beobachtung nicht weg. Sie ist kein Beweis deines Scheiterns. Sie ist die beste Datenlage, die du dieses Jahr bekommst. Sie hält nur ein paar Tage, weil die Erinnerung an den Unterschied schnell verblasst. Zweitens, Schau auf die Geschwindigkeit, nicht nur auf die Tatsache. Stunden, Tage oder Wochen führen zu drei ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Drittens, fang bei den banalen Dingen an und arbeite dich zu den komplizierten vor, nicht umgekehrt. Damit du das nicht im Kopf machen musst, habe ich zu dieser Sommerserie einen Übersichtsartikel auf magenkompass.de gestellt. Darin findest du einen Rückkehrcheck, ein paar Fragen, die du einmal durchgehst und die dir am Ende sagen, welches der drei Muster bei dir am wahrscheinlichsten liegt und wo du ansetzen solltest. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du beim ersten Muster gelandet bist, bei dem es schon beim Aufschließen der Wohnungstür losgeht, dafür ist Vagus Power gebaut. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.